Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns mal wieder in den Wald getraut. Seit längerer Zeit sind wir mal wieder da. Wir haben ja letzt länger keine Folge gemacht. Das hat natürlich den Hintergrund, dass es natürlich nicht so viele Pilze gab. Es gab den Winter, jetzt kehrt so langsam der Frühling ein. Es wird grün und ja, die Welt wird so langsam wieder etwas farbenfroher. Und da dachten wir uns, gehen wir jetzt mal in den Wald und gucken mal, was wir da so finden können. Und ich glaube, das Ziel ist es, eventuell die ein oder andere Frühjahrsgiftlorchel zu finden, vielleicht auch eine Morchel, wenn wir Glück haben. Aber bevor es da losgeht, würde ich natürlich dich gerne auch noch mit ins Boot holen, ins Pilzboot. Hallo Wolfgang, wie geht's dir?
Ja, hallo Sebastian, na klar, es geht gut wie immer.
Wir haben uns heute wieder an einem Sonntag getroffen. Es ist leicht diesiges Wetter, es ist nicht so kalt, wir haben so um die 10 Grad. Regen ist angesagt, also eigentlich gar nicht so schlechte Voraussetzungen, oder?
Ja, Regen ist immer gut. Gerade in der jetzigen Zeit im Frühjahr ist Regen existenziell ja für die Pflanzen und natürlich auch für das Pilzwachstum. Im Gegensatz zu den letzten 3 Jahren, wo um diese Zeit ja schon große Trockenheit herrschte, haben wir zumindest im Moment im Oberboden genügend Feuchtigkeit, dass es auch für die Pilze reicht. Auch wenn unten natürlich noch es staubtrocken ist, wenn man so will, in größeren Tiefen. Ich denke, dass wir einiges finden werden, denn die Zeit ist ran. Wollen wir mal gucken.
Einiges werden wir sogar finden.
Naja, also für den Kochtopf ist natürlich jetzt noch ein bisschen arme Zeit, das ist richtig.
Das stimmt, ja.
Aber wenn man Glück hat und die richtigen Stellen weiß bzw. trifft, dann kann man auch für den Kochtopf was sammeln. Also mit Morcheln, mit den Speisemorcheln, die ja von einigen gern gesammelt werden, könnte es schon reichen. Aber ja, wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu früh.
Ja. Also für unsere Breitengrade.
Ja. In anderen Landstrichen in Deutschland werden ja Morcheln schon seit einiger Zeit gefunden, wo es also ein bisschen wärmer ist. Aber die kalte Periode im Februar hat natürlich da ein bisschen das verzögert. Und es war ja jetzt auch die Tage oder in den letzten Wochen nicht gerade warm, wie wir das von den letzten Jahren gewohnt waren.
Ja, wir also können es ja nochmal sagen, wir befinden uns in der Region Berlin-Brandenburg. Da wird man jetzt noch nicht so erschlagen von Morchelbildern wie aus anderen Regionen. Ja, zum Beispiel Leute aus der Schweiz, die da regelmäßig in irgendwelchen bekannten Pilzforen da Morcheln ohne Ende posten. Das ist hier natürlich noch nicht der Fall. Hier kann man vermutlich auch nicht mit den Massen rechnen, wie sie da zu finden sind.
Nein, also es gibt, Brandenburg ist ja großenteils Sandstreubüchse und dort wachsen keine Morcheln.
Ja.
Und es gibt sie natürlich auch hier, aber die Fundorte sind doch etwas spärlich. Und mal abgesehen davon, dass man auch mal in Gärten oder auf Mulchdecken die Spitzmorchel findet, die auch im Wald vorkommt, aber da hat man hier in Brandenburg auch nicht allzu viele Hoffnungen. Dafür aber eben die Frühjahrslorchel, die man ja nicht essen soll,
ja. Das
ist klar, aber zum Anschauen und zu wissen, dass es sie gibt und man sie auch immer mal wieder mit den Morcheln verwechselt hat, was ich mir eigentlich vom Angesicht her nicht so richtig vorstellen kann. Aber vielleicht ist es auch der Gleichklang der Namen, Morchel, Lorchel, dass die Leute manchmal nicht wissen, na, welche ist denn dann davon essbar.
Vielleicht ist es aber auch die Frühlingszeit, wo man es gar nicht abwarten kann und
ja,
alles, was
natürlich
Morchel ähnlich ist.
Ja, und die Lorchel wurde ja früher auch viel gegessen.
Genau.
Also gesammelt und gegessen. Und bei richtiger Zubereitung, ich betone richtiger Zubereitung, ist das sehr wahrscheinlich auch wenig gefährlich. Aber deswegen möchte ich nicht dazu aufrufen, nun die Frühjahrslorchel in den Topf zu stecken.
Genau, also keine Verzehrempfehlung. Ja? Also falls ihr das unbedingt ausprobieren müsst, ja, also davon gibt es von uns keine Empfehlung, informiert euch bitte vorher ausreichend, ja, wie man sie zubereiten muss, wenn man sie denn mal probieren möchte. Also von größeren Mahlzeiten ist sowieso abzuraten, aber wenn man jetzt das Ganze mal einmal mal probieren möchte, wie der Pilz schmeckt, dann lest euch bitte durch, wie man ihn zubereiten muss.
Ja, ja, aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung.
Genau.
Ja. Aber es gibt ja immer Leute, die einiges ausprobieren wollen. Und wenn man, wenn man eben in den Pilzbüchern guckt, dann war sie ja früher auch ein hervorragender Speisepilz.
Ja.
Ja, das ist aber längst
marktfähig gewesen.
Ja, längst gegessen. Und ja, das Gift, das Gyrometrin wird beim Kochen zerstört. Man muss aber eben der Koch- und Garprozess, das Kochwasser muss weggegossen werden und dann muss man so noch braten. Ja. Also man muss schon eine Prozedur machen. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, keine Empfehlung.
Genau, beim Kochen, beim Braten verflüchtigt sich das Gift genauso wie beim Trocknen auch.
Denn um vielleicht über die Vergiftungssymptomatik zu sprechen, wenn sich doch mal jemand daran wagen sollte oder sie einfach verwechselt, das geht nach 6 bis zu 24 Stunden kann es dauern, bis dann die Symptome sich einstellen. Und die beginnen mit heftigem Erbrechen, mhm. Bauchkoliken, Übelkeit, Mattigkeit und wässriger Durchfall kann da auftreten, manchmal auch mit Blut vermischt. Und später stellen sich dann so Koordinationsstörungen, Gehstörungen ein, Zittern, Delirien, Bewusstseinsstörungen und so weiter. Und das kann dann schon bis im schweren Fall bis zum Koma führen. Und hinten am Ende, je nach Verfassung, kann es auch tödlich
zum Tode führen,
enden.
Ja. Es gibt aber nicht so viele Todesfälle, glaube ich.
Naja, hier bei uns sowieso nicht mehr, wird ja nicht mehr gegessen. In Osteuropa, vielen Ländern, Finnland oder so, Nordeuropa, ist sie noch Marktpilz.
Genau.
Und ich hatte gelesen, dass in Finnland seit 1937 nur 2 Todesfälle bekannt geworden sind. Ob das alle sind, kann man bezweifeln. Aber, und diese Todesfälle bezogen sich auf Kindern, die die Frühjahrsläuche roh verzehrt hatten. Ja, also das dazu. Die Frühjahrsläuche in Kiefern, bei Kiefern, in Kiefernwäldern, auf auch ärmeren Böden, ne, wie wir sie ja hier in Brandenburg viel haben. Und wie ich sehe, wir haben hier schon mal so einen kleinen Hotspot.
Ja.
Von hier stehen einige rum. Ne, hier haben wahrscheinlich von dem letzten Frost ein kleines bisschen auf den Deckel bekommen. Aber die sehen noch ganz gut aus. Und hier zum Beispiel, ne, die ist doch richtig herrlich.
Kleine Gehirne, die hier am Boden liegen, so sieht es
ja
aus.
Ja, ja. Ja, das, die Morcheln haben ja so eine wabenartige Hutstruktur, während die Frühjahrsleucheln so ein gehirnartiges Gebilde darstellen.
Ich mache auch gleich noch ein paar Bilder, die könnt ihr euch dann angucken auf Instagram. Könnt ihr einfach mal suchen nach Pilzpodcast. Da mache ich einen begleitenden Instagram-Account und da schaut doch mal rein. Da könnt ihr euch ein paar Bilder von diesem doch wirklich sehr schönen Pilz, also ich finde, es ist ein sehr schöner Pilz.
Ja, ja, na klar, guck mal hier. Wir können vielleicht auch mal eine durchschneiden,
ja.
Denn im Gegensatz zu den Speisemorcheln, die sind ja, wenn man die durchschneidet, innen hohl.
Mhm.
Ja, und diese bei der Frühjahrsleuche sieht man, wenn man sie durchschneidet, dieses Wüste oder Wirre durcheinander. Ich nehme mal diese hier. Mal sehen. Oh.
Was meinst du mit Wüstem Durcheinander?
Naja, die ist also nicht. Die Speisemorchel ist im Idealfall quasi symmetrisch geformt. Ne?
Ja.
Während die Frühjahrsleuche unregelmäßig ist. Mal gucken, mal hier ist auch noch eine.
Wir waren jetzt also bei Kiefern. Wie die Bodenbeschaffung ist, halt ist egal. Also nicht wie bei Morcheln zum Beispiel, wo man ja auf sehr kalk- oder eher kalkhaltigem Boden suchen muss. Das ist bei der Lorchel eher nicht der Fall.
Ja, das stimmt. Also, dass man Morcheln und Lorcheln zusammenfindet, ist eher selten. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Aber wie ich schon sagte, Lorcheln eher auf Sandboden. Es gibt und Morcheln auf besseren Böden, lehmhaltig, kalkhaltig. Und da kann es dann schon mal in einem Stück vorkommen, wo die Bodenverhältnisse sehr, sehr unterschiedlich sind, so wie hier, wo wir hier sind. Hier ist also teilweise der Boden, die etwas 2-3 Meter höheren Teile hier, da liegt Sand oben drauf.
Ja.
Und da wachsen dann auch die Kiefern und die Lorcheln. Während an manchen Stellen hier der Wald auch schon so eine Art Auwaldcharakter hat. Man sieht es auch an der Begleitflora. Hier ist also von Buschwindröschen,
ja,
über Schaboxkraut, Lärchensporn, sehen wir noch später, Lungenkraut, Bärlauch gibt es hier auch einige Stellen. Also alles Pflanzen, die auch bessere Böden bevorzugen. Und deswegen ist auch hier mit Kammen, theoretisch natürlich mit Morcheln, rechnen nicht alle Standorte, wo sich so sogenannte Morchelzeiger befinden. Nicht überall gibt es auch Morcheln, das ist doch ganz klar. Da wird ja auch in den Foren immer heftig diskutiert. Ich habe alle Eschen in der Umgebung abgesucht und mich eine Morchel gefunden. Also dieses Märchen lässt sich einfach nicht ausrotten, dass Morcheln bei Eschen stehen müssen. Ne?
Eschen und Ulmen, sagt man ja. Ne?
Das kann durchaus sein, natürlich. Aber es ist eben so, dass die Eschen auch bessere Böden bevorzugen. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass dort auch Morcheln vorkommen. Aber ich finde also Morcheln oder habe sie bisher gefunden bei Eichen, Pappeln, auch anderen Gehölzen in Gebüschen und so weiter. Also da muss weit und breit keine Esche vorhanden sein.
Das ist schon sehr, also der Wald, in dem wir uns jetzt befinden, ist schon, ich sag mal, im Vergleich zu in einem Anführungsstrichen normalen Wald, auch schon wesentlich grüner und wirkt wesentlich fruchtbarer.
Ja, ja, natürlich. Das ist auch hier sehr guter Boden. Und hier braucht man also bei dem Bodenbewuchs und was hier sonst noch an Bäumen herumsteht, nicht unbedingt nach Speisepilzen im Herbst Ausschau halten. Ja, da wird man wenig fündig. Natürlich findet man auch hier was,
ja,
aber ein Steinpilzwald ist es nicht. Hier gibt es ja auch Kiefernschläge, die hier eingestreut sind. Dort kann man auch Maronen finden und auch sicherlich mal einen Steinpilz, habe ich auch schon gehabt. Aber es ist nicht lohnend, wenn man sich im Herbst den Korb füllen möchte mit solchen Röhrlingen. Es gibt natürlich andere Arten, Riesenboviste können hier wachsen, Mairitterlinge, denn die jetzt demnächst kommen werden.
Die sind dann auch eher hier anzusiedeln.
Ja, ja, die kann man hier finden. Ja, hier ist auch viel Hasel vorhanden und so ein bisschen mulmiger Boden. Auch da ist der Mairitterling gerne zu Hause.
Die Lorchel, die wir gerade gefunden haben, die Frühjahrslorchel, ist, also so war es jedenfalls an dem Platz, wo wir gerade eben waren, doch ein eher geselligerer Pilz. Das heißt, wenn man sie findet, dann kann man auch, wenn man drumherum guckt, mit mehreren Exemplaren rechnen.
Ja, durchaus, durchaus, ja. Also ich habe neulich eine Mitteilung bekommen, da hatte jemand auch in so einem trockenen, also nährstoffarmen Kiefernwald, Hunderte.
Hunderte?
Ja, von den Frühjahrsseuchen gefunden.
Das ist natürlich dann umso ärgerlicher, wenn man weiß, dass man sie doch nicht essen sollte.
Ja, ja.
Ist das denn bei den Morcheln auch so?
Ja, wenn die Myzelien gut entwickelt sind, dann stehen die auch oft in größerer Zahl. Aber das ist jedes Jahr natürlich anders.
Ja.
Deswegen, man kann sich auch nicht darauf verlassen, wo man einmal Morcheln gefunden hat, dass man dort wieder welche findet. Also ich habe schon mehrere Stellen, die nicht allzu viel brachten, weil es immer nur kleine Standorte sind hier, kleinräumige Standorte, wo ich einmal welche gefunden habe und nie wieder.
Ja.
Aber das gibt es bei Steinpilzen auch und bei anderen Arten.
Und wir sind ja heute an einem Sonntag unterwegs und du warst gestern schon an einer anderen Stelle unterwegs und hast einen Pilz gefunden, den du, glaube ich, noch nie gefunden hast.
Ja, ja, das ist die Zipfellorchel.
Die Zipfellorchel.
Zipfellorchel, eine Verwandtschaft, also in die gleiche Gattung wie die Frühjahrslorchel, soll ebenfalls Gyrometrien enthalten und deswegen eben giftig. wirken, aber offensichtlich nicht so stark.
Und da kann man sagen, dass das hier in unseren Breiten, also Berlin-Brandenburg, ja schon eher eine Sensation ist, dass du diesen Filz gefunden hast. Denn der letzte Eintrag ist von wann?
Von 1977.
Von 1977. Also
bei Frankfurt, ne? Einer Oder. Aber wie es der Zufall will, habe ich gestern noch eine Meldung und ein Foto von der Zipfellorche bekommen, genau aus diesem Gebiet, wo wir hier jetzt sind. Also das ist schon eine Besonderheit, sage ich mal. Und diese Zipfellorche dort an dem Standort, wo ich sie gestern gefunden hatte, waren also viele, 20, 30, 40 vielleicht noch mehr. Ich habe nicht gezählt. Es war wirklich ein schöner Anblick und es ist ein wunderschöner Pilz.
Ja, du hast ja eine mitgenommen zum Veranschaulichen. Mhm. Ich werde auch ein paar Fotos machen nachher noch. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Sehr mächtiger Pilz, auch im Vergleich zu ja, Frühjahrsleuchel, ja. recht groß.
Ja, ja. Also die können, guck mal, die können durchaus einen Pfund auf die Waage bringen. Ja, also das würde sich, wenn man sie essen könnte, doch lohnen. Aber hier haben wir noch was.
Was haben wir denn da?
Siehst du, das ist ein Weichritterling.
Aha.
Ein Weichritterling, der Frühlingsweichritterling.
Muss ich gestehen, kenne ich gar nicht.
Nee, Weichritterlinge gibt es auch eher zu späterer Zeit, aber der Frühlingsweichritterling, wie der Name schon sagt, wächst eben um diese Zeit. Und das ist vielleicht der einzige aus der im Allgemeinen schwer bestimmbaren Gattung, den man so an makroskopischen Merkmalen gut erkennen kann, auch die Erscheinungszeit, und der durchaus in einer, sagen wir mal, noch pilzarmen Zeit auch mal in den Topf landen könnte.
Okay.
Also das ist kein kulinarischer Hochgenuss, aber durchaus brauchbar, ja, wenn man auf Morchelsuche ist und frustriert ist und keine findet, dann kann man diesen Weichritterling durchaus mitnehmen.
Für alle, die den nicht kennen und noch nie gesehen haben, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie der aussieht.
Ach ja, das ist schwer zu erklären. Er hat so eine bräunlich-ockerfarbenen Hut,
ja.
Und so auch ein bisschen leicht gelblich oder beziehungsweise hellocker Lamellen. Ich habe ihn neulich mal probiert, weil der läuft einem nicht jeden Tag über den Weg.
Mensch, hat sich das ja heute schon richtig gelohnt hier. Wir sind noch nicht mal 10 Minuten im Wald. Und der wuchs jetzt hier an so einem Holzlagerplatz, kann man sagen. Ne? Relativ offenes Gebiet.
Ja, aber das hat ja mit dem Holz, glaube ich, nichts ursächlich zu tun. Das ist Zufall, dass der hier... Der jetzt wächst gerne so auf Wegen, aber auch manchmal im Wald. Aber er ist eben auch nicht so furchtbar häufig, dass man ihn überall findet.
Aber scheint recht ergiebig zu sein, wenn man ihn dann mal findet. Wir haben ja jetzt doch ein paar Exemplare hier an der einen Stelle gefunden. Ja. Und da füllt sich der Pilzkorb ja doch schon recht schnell.
Das reicht. Wollen wir einen noch stehen lassen.
Und sag mal, der ist jetzt zu dieser Jahreszeit, kann man den dann verwechseln mit anderen Weichlingen, die auch
also
jetzt wachsen?
Da würde mir nichts einfallen. Also um nochmal auf den Geschmack zu kommen, häufig ist dann später der kurzstielige Weichritterling, so ein unscheinbarer, schwarz-grauer Pilz mit ganz hellen, fast weißen Lamellen. Und der schmeckt auch nicht. Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren mal probiert und habe festgestellt, muss man nicht essen.
Okay.
Wie das auch für andere Weichritterlinge gilt. Aber wie gesagt, das ist ja nach meiner Meinung der einzige, den man aus dieser Gattung auch schon mal essen könnte.
Na, das werde ich doch mal ausprobieren.
Na klar. Hier sind auch noch ganz große. Hier auch mal ein paar mehr davon. Ich habe die jahrelang nicht gesehen und in diesem Jahr kommen da gleich hier zwei verschiedenen Stellen vor.
Die können ja schon 20 cm im Durchmesser.
Naja, fast. Ne? Bisschen übertrieben.
Dafür bin ich bekannt.
Ja, gut.
Ja, Mensch, Wolfgang, das ist ja schon wieder, also das ja. macht ja einfach wieder wahnsinnig Spaß.
Hier hat man auch die Leberblümchen.
Ja.
Herrlich. Und die Buschwindröschen ohnehin. Das ist natürlich schade. Schabox gerade auch daneben. Ist nicht, auch die gelben Buschwindröschen hier, die gelben. Ist eben schade, dass das heute so trüb ist. Da gehen die Blüten nicht so richtig auf.
Es erhält einem trotzdem den trüben Nachmittag, wenn man diese wunderschönen Blumen hier sieht. Gerade die Leberblümchen.
Ja, auch das Lungenkraut, dort steht auch, ne, da hinten.
Ja. Also wir laufen jetzt an diesem schönen Wald vorbei mit Schaboxkraut, Buschwindröschen, Leberblümchen. Da bräuchte man jetzt bezüglich Morcheln oder Lorcheln eher nicht reingehen.
Oh, na doch, Morcheln schon, Lorcheln nicht.
Okay.
Aber Morcheln könnten theoretisch hier wachsen. Tun es aber nicht, tun uns nicht den Gefallen.
Okay, das ist schade.
So, jetzt müssen wir mal hier.
Ich habe das Gefühl, dass wir heute noch was Schönes finden werden. Naja. Also wir haben ja schon was Schönes gefunden. Aber
dein Wort in Gottes Gehörgang. Hier sind auch ganz viele Pfeilchen, hier sind Duftpfeilchen.
Ich finde das Schwierige, also ich habe ja, muss ja sagen, habe ich ja schon mal an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, dass ich noch nie Morcheln gefunden habe. Oder alles aus der Morchelfamilie ist für mich völlig unbekannt. Dass man sein Auge muss man dann erstmal darauf einstellen. Ne? Und wenn man den Pilz nicht kennt, dann ist das gar nicht so einfach, dass man da auf entsprechende Signale achtet.
Ja, ja, sicher. Und man findet sie hier bei uns auch eher per Zufall, weil eben die Vorkommen wirklich dünn gesät sind. Guck mal, hier haben wir noch eine parasitische Pflanze, die Schuppenwurz.
Aha.
Auch schön. Wächst hier auch ganz viel. So, und hier, wo so viel Buschwindröschen wachsen, dort könnte man auch den Anemonenbecherling finden. Ein auch ziemlich winziger Pilz, der für Speisezwecke nicht geeignet ist. Ist auch viel zu winzig, aber auch schön anzusehen. Mal sehen, vielleicht glückt uns hier ein Fund. Oh, mal sehen.
Ist bei dir auch gerade so eine Stimmung von wegen, es ist Frühling, endlich geht's wieder los und die Pilze sprießen wieder und die Aufregung ist da?
Naja, ja, okay, klar, es ist immer schön, wenn sich da wieder in der Natur was tut. Und wenn es dann natürlich noch Pilze sind, dann ist das noch schöner. Aber auch allein hier mal durchzulaufen und sich an den Frühblühern zu erfreuen.
Das stimmt, ja.
Ist auch schön.
Ja, gerade für mich, der diese ganzen Pilze ja noch gar nicht kennt, ist es natürlich besonders aufregend, da mal einzutauchen in diese Welt. Und da ist es natürlich umso schöner, wenn man hier über so einen wunderschönen Pflanzenteppich hinweglaufen kann.
Na, hier und auch, alles blüht. Auch wieder die Schuppenwurz, jede Menge.
Und gerade an so einem regnerischen, diesigen Tag, da vergisst man das schon mal ganz gerne, dass es regnet und diesig ist, wenn man hier diesen schönen Blumenteppich hat.
Ja,
ist vielleicht ein bisschen zu romantisch für den einen oder die andere, aber ich find's schön.
Da also du musst so auf braune, die sehen genauso aus wie das Laub hier. Ja, auf braune kleine Becherlinge, so 1 Cent bis 1 Euro Stück Größe vielleicht, muss man achten.
Am Boden oder auf Holz?
Ja, am Boden. Am Boden. Der Anemonenbecherling, der parasiert praktisch auf den Wurzeln der Buschwindröschen.
Ah, okay, ja.
Und der bildet auch, wenn man mal einen finden, kann man das sich mal angucken, so kleine Sklerotien aus, so einen kleinen festen Kügelchen, woraus sie dann entspringen sozusagen. Mhm. Das ist so eine feste Zusammenballung von Pilzhyphen, die so knollenartig dann im Erdreich als Speicherorgan, wenn man so will, überdauert.
Hier, ich habe, glaube ich, hier was gefunden.
Ja, genau. Genau, das sind sie hier. Na, bitte.
Der ist aber wirklich sehr, sehr schwer zu finden.
Ja, da muss man schon genau gucken. Hier ist ja der Boden ein bisschen offen, auch teilweise zwischen den Anemonen. Da findet man ihn dann schon eher mal.
Und der wächst quasi nur in Verbindung mit dem Buschwindröschen.
Ja. Der gehört zur Gruppe der Sklerotien-Becherlinge. Und da gibt es auch noch den Scharbockskraut-Becherling, den ich noch nie gesehen habe, der aber dem Anemonen-Becherling hier außerordentlich ähnlich, sehr ähnlich sieht.
Aber eher was für Entdecker und nicht für den Kochtopf.
So ist es. Naja, das haben wir ja schon des Öfteren auch betont. Man kann sich ja auch an den Pilzen in zahlreichen Formen und so weiter erfreuen.
Das stimmt.
Mal anschauen, das macht doch auch Spaß.
Auf jeden Fall.
Betrachten wir den Regen als notwendig und schön für die Entwicklung der Morcheln, die wir bis jetzt ja noch nicht gesehen haben hier.
Also eigentlich gute Voraussetzungen.
Ja, und es wird ja nächste Woche auch ein bisschen wärmer. Da könnte das durchaus sein, dass sich da noch was tut.
Und wie machst du das dann in der Regel? Dann fährst du dann in einem bestimmten Abstand immer mal wieder deine Stellen ab? Oder hast du da so, du da alle 3 Tage oder einmal die Woche? Oder wie machst du das?
3 Tage ist schon fast zu viel. Also nun, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ja. Kann man natürlich machen, um nichts zu verpassen. Und wenn die Stellen, ein paar Stellen, aber wenige habe ich, die in der Nachbarschaft quasi sind, da gucke ich dann schon mal einmal die Woche. Aber jetzt weitere Strecken, 100 Kilometer oder noch mehr zu fahren, um zu schauen, jede Woche, ob da die Morcheln endlich da sind, das ist dann doch ein bisschen zu aufwendig.
Aber es scheint ja trotzdem ein Pilz zu sein, der es wert ist, auch mal längere Strecken in Kauf zu nehmen.
Ja, also Geschmack natürlich sehr gut und es ist einfach auch das Findegefühl.
Das, ne? Das Abenteuer.
Ja, diese Erwartung, die man mitbringt und dann guckt und wieder nichts gefunden und dann irgendwann klappt es vielleicht doch. Das ist schon schön und nebenbei meistens sind auch die Wälder oder die Gegenden, wo Morcheln wachsen, auch so von der Flora her schön und da kann man einfach dann mal einen Ausflug machen und dann ist das auch gut, wenn man nichts findet.
Ja.
Bin ja noch nicht ganz pessimistisch, wenn wir keine Morcheln finden, man kann vielleicht mal darauf hinweisen, dass Morcheln auch hin und wieder nicht vertragen werden. Ja, man sollte sich der Morchel-Mahlzeit etwas mit zurück, wenn man sie bisher noch nicht gegessen hat, mit Zurückhaltung nähern und nicht gleich ein Kilo verdrücken. Denn es kommen immer oder sind immer wieder Unverträglichkeiten vorgekommen und da hat man wie für andere Giftpilze, sogenanntes Syndrom, das Morchella-Syndrom, sozusagen erfunden. Ich sage das jetzt mal so. Und da gibt es dann diese Unverträglichkeiten, die sich so nach 12 bis 24 Stunden einstellen, eventuell auch früher. Das geht einher mit Zittern, Schwindel, Gehstörungen, Lähmungen können auftreten, Sehstörungen, ja, und auch Verwirrung. Das ist aber nichts Gefährliches, das ist dann irgendwann wieder erledigt. Aber kann schon durchaus unangenehm sein, zumindest wenn man den Berichten glauben darf. Besser ist es oder verträglicher sollen die Morcheln sein, wenn sie getrocknet sind. Mhm. Also wenn man sie erst trocknet und dann für Speisezwecke in der Soße oder über die Spaghetti macht, wie auch immer, da sollen diese Erscheinungen wohl kaum auftreten. Aber es ist auch insgesamt eine sehr seltene oder seltene Angelegenheit.
Ich glaube, wenn man sie getrocknet hat und dann sozusagen wieder ein wenig einweichen lässt, schmecken sie doch auch recht frisch wieder, wenn man sie dann verzehrt.
Ja, das Aroma ist da.
So, liebe Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem ersten Teil unseres kleinen Ausflugs in die Frühjahrspilze. Und da war ja schon mal so einiges dabei, also von Lorcheln bis hin zu Weichritterlingen und Anemonenbecherlingen war einiges dabei. Ja, und eventuell gibt es im zweiten Teil einen Fund, der noch ein bisschen spektakulärer sein wird. Also freut euch auf jeden Fall schon mal. Und ja, nächste Woche wird auf jeden Fall auch nochmal eine neue Rubrik in diesen Podcast Premiere feiern. Ich kann euch mal sagen, wie das Ganze heißen wird. Und zwar ist das die steile These. Ja, da könnt ihr schon mal überlegen, was das sein könnte. War auf jeden Fall ganz witzig. Hoffe natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Wir bedanken uns bei euch. Lasst uns gerne ein Like da. Ja, abonniert diesen Podcast. Empfehlt uns weiter. Und lasst uns gerne auch mal eine Bewertung bei iTunes da, weil das hilft uns natürlich, dass auch andere Leute diesen Podcast finden und wir auch noch mehr wachsen und gedeihen können, ja. Denn das Ganze macht uns natürlich auch sehr viel Spaß und wir hoffen mal so ein bisschen, dass sich so eine kleine Community entwickelt hier, dass man sich so ein bisschen gegenseitig austauscht, so ein bisschen befruchtet gegenseitig, dass alle so ein bisschen voneinander lernen können. Das ist so ein bisschen auch mein Ziel, meine Hoffnung. Mal gucken. Und wenn da noch ein paar Zuhörerinnen dazukommen, dann könnte das natürlich dann noch ein bisschen interessanter werden. Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall schon sehr interessante Ideen von euch zugeschickt bekommen. Macht das gerne auch weiterhin. Ja, also ballert eure Ideen raus an info@pilzpodcast.de, die übliche Adresse. Ich schreibe es euch natürlich unten nochmal mit rein in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Und folgt uns auf Instagram. Wie gesagt, Pilzpodcast, einfach mal suchen. Da lade ich dann nochmal ein paar Bilder hoch. Jo, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bleibt gesund. Das ist ja auch wichtig in dieser Zeit. Und ja, bis bald. Ciao, ciao.